Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Info-Sendung vom Donnerstag, den 11. Juni. Es geht heute im Info weiter mit der Abstimmungsserie. Diesmal mit einer kantonalen Vorlage. Das Kunstmuseum soll saniert werden. Gegen den Projektierungskredit des Kantons haben Bürgerliche das Referendum ergriffen. Dann, die kunstschaffende Person Alice Rose May beschäftigt sich mit queeren Perspektiven im Alpenraum, mit Familie und Tradition.
Ich habe das Wallis mit 14 verlassen. Von dem her hat dieses Weggehen nicht unbedingt mit meiner Queerness zu tun. Aber ich denke trotzdem, dass es sehr wichtig war, dass ich weggegangen bin und dass diese Bewegung stattgefunden hat.
Die BKA-Redaktorin Melina Tenisch hat Alice Rose May zur Arbeit im Kunsthaus Langenthal befragt. Mehr dazu gleich in der Rubrik BKA on Air. Und zum Schluss...
Dass wer Hunger stirbt heute, der stirbt nicht an irgendeiner Fatalität oder irgendeinem Naturgesetz oder einer unabänderlichen Fügung, sondern der wird ermordet. Es geht um strukturelle Gewalt.
Revolutionär, Soziologe, Sonderbericht der Stadt dafür das Recht auf Nahrung. Schorz Jäckler ist gestern im Alter von 92 Jahren verstorben. Ein Nachruf zum Ende der Sendung. Am Mikrofon durch die heutige Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Und wir blicken ins Ausland. Israel betreibt ethnische Säuberung im besetzten palästinensischen Westjordanland. Sarah Heinzmann mit den Hintergründen.
Zu diesem Schluss kommt Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation veröffentlichte gestern ihren jüngsten Bericht an einer Konferenz.
We are launching our report from Berlin. To highlight that the international community.
Man würde den Bericht bewusst in Berlin veröffentlichen, weil Deutschland und andere EU-Mitgliedstaaten die Verbrechen gegen Menschlichkeit erst ermöglichten. Mit diesen klaren Worten eröffnete Generalsekretärin Agnes Gallamard die Konferenz. Amnesty International kritisiert, dass die internationale Gemeinschaft unzureichende und inkonsequent auf die von Israel begangenen Verbrechen reagiere. Der Bericht dokumentiert eine brutale und staatlich unterstützte Kampagne ethnischer Säuberung gegen palästinensische Beduinen- und Hirtengemeinschaften im C-Gebiet des besetzten Westjordanlandes und wie die israelische Regierung die Ziele der Siedlerbewegung in staatliche Politik überführt habe. Sie beschleunige den Landraub, treibe den raschen rechtswidrigen Ausbau der Siedlungen voran, verstärke die Unterstützung für illegale Siedlungen und Außenposten und ermögliche aktiv SiedlerInnengewalt, die auf die Zwangsvertreibung von PalästinenserInnen aus dem C-Gebiet des Westjordanlandes abziele, so der Bericht.
Kolumbiens Präsident Gustavo Petro soll per sofort des Amtes enthoben werden.
Petros Amtszeit würde rechtsmäßig erst im August enden. Doch Petro wird nun vorgeworfen, sich übermäßig in den Wahlkampf des linken Politikers Iván Cepeda eingegriffen zu haben. Cepeda kandidiert für Petros Partei, den Pacto Histórico. Derzeit steckt Kolumbien mitten im Wahlkampf. In den Stichwahlen in 10 Tagen tritt der Kandidat von Petros Partei gegen den rechtsgerichteten Anwalt Abelardo de la Espirella an. Das Amtsenthebungsverfahren eingeleitet hat ein Parlamentsausschuss. Das Verfahren ist noch nicht rechtskräftig, es muss noch von der vorberatenden Instanz und anschließend vom Senat angenommen werden, so Reuters.
In die Schweiz. Die Städte Zürich und Winterthur dürfen kommunale Mindestlöhne einführen. Das beschloss gestern das Bundesgericht in einem Leitentscheid.
Zuerst zu den Hintergründen. Vor 3 Jahren stimmte die Stimmbevölkerung der Städte Zürich und Winterthur einem kommunalen Mindestlohn zu. Doch das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich stoppte den Mindestlohn aufgrund einer Beschwerde der Arbeitgeberverbände. Die Begründung, Städte und Gemeinden dürften keine Mindestlöhne einführen, das sei ausschließlich Sache des Kantons. Doch das Bundesgericht widerspricht dem, es hebt die Entscheide des Verwaltungsgerichtes des Kantons Zürich auf. Die kommunale Verordnung zum Mindestlohn seien mit dem kantonalen Recht vereinbar, der Mindestlohn dürfe eingeführt werden, so das Bundesgericht. Darüber freuen sich die Gewerkschaften. Das Urteil bringe endlich Klarheit und beende die jahrelange Verzögerungsstrategie der Zürcher Arbeitgeberverbände, so die UNIA-Präsidentin Vanya Aleva.
In den Kanton Bern. Der Regierungsrat muss Maßnahmen gegen die Wohnungsnot prüfen.
Gestern hat der Große Rat eine Motion aus der Feder des SP-Großrates Daniel Studer diskutiert. Diese Motion forderte klare Maßnahmen des Kantons. Der Große Rat schwächte die Motion ab, nahm am Ende aber einen Prüfauftrag an. Konkrete rechtliche Grundlagen für eine kantonale Wohnraumpolitik lehnt der Große Rat somit ab, jedoch musste der Regierungsrat nun Maßnahmen prüfen.
Zum Schluss eine Meldung aus der Stadt Bern. Über 100 Einsprachen wurden gegen den Abriss der besetzten Schreinerei in Bern eingereicht.
Das schreibt die Zeitung Der Bund. Vor 5 Jahren besetzte das linke Kollektiv die ehemalige Schreinerei an der Weißensteinstraße. Nun soll der Bau abgerissen werden und Platz machen für 2 Gewerbeliegenschaften. Um dies zu verhindern, hat das Kollektiv TripPT im Mai dazu aufgerufen, Einsprachen bei der Stadt einzureichen. Darauf wurden laut Bauinspektorat über 100 Einsprachen eingereicht. Mehrere linke Parteien, wie etwa die SP, unterstützen die Anliegen vom Kollektiv TripPT. Sie reichten im Stadtrat gleich mehrere Vorstöße dazu ein. Der geplante Abriss sei ein Abriss auf Vorrat, weil noch kein konkretes, zeitnahes Bauprojekt vorliege. Dem widerspricht der zuständige Architekt. Sobald die Baubewilligung genehmigt sei, würde die Verwaltung Verträge mit künftigen MieterInnen abschließen. Die Einsprachen werden nun vom Bauinspektorat geprüft. Voraussichtlich werden die eingereichten Einsprachen den Abriss der Schreinereien kaum stoppen, so der Bund. Denn einspracheberechtigt sind laut Baugesetz nur Personen, die durch das Bauvorhaben unmittelbar in eigenen schutzwürdigen Interessen betroffen sind, zum Beispiel durch direkte Nachbarschaft. Die Mehrheit der Einsprachen stammt jedoch aus dem erweiterten Quartier und das zähle nicht als unmittelbar betroffen, so die Einschätzung der Leiterin des Bauinspektorats Anna Hodel.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Simon Kreller. Wir kommen zum Wetter. Morgen Freitag wird es bis zu 22 Grad warm, mit einigen Wolken am Himmel, die sich dann gegen Nachmittag auflösen. Es gibt auch morgen den ganzen Tag über vereinzelt Sonnenschein.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es geht hier im Rabe Info weiter mit der Serie zu den Abstimmungsvorlagen. Heute ist die kantonale Vorlage zur Sanierung des Kunstmuseums Thema. Für die Projektierung hat der Große Rat einen Kredit von rund 16 Millionen Franken gesprochen. Weil ein Komitee aus verschiedenen bürgerlichen PolitikerInnen dagegen das Referendum ergriffen hat, kommt der Betrag nun an die Urne. Die Einzelheiten im Beitrag von Noah Pium.
Ein großer freistehender Quader mit einer Sandsteinfassade. Grob gehauene, horizontal verlaufende Linien wechseln sich ab mit glatter Oberfläche, verjüngen sich zum Himmel hin. So soll er aussehen, der Ersatzneubau für das Berner Kunstmuseum. Der Ersatzneubau soll an der Stelle des aktuellen Anbaus stehen, des sogenannten Atelier 5 Baus. Ebenfalls Teil des Projekts, der historische Städtlerbau soll saniert werden und das Gebäude auf der anderen Seite des Ersatzneubaus soll neu auch zum Kunstmuseum gehören. Außerdem soll die Hodlerstraße aufgewertet und verkehrsberuhigt werden. Für die Projektierungskosten hat der Große Rat einen Betrag von rund 16 Millionen Franken gesprochen. Weil ein bürgerliches Komitee das Referendum dagegen ergriffen hat, kommt es nun zur Abstimmung. Zum Referendumskomitee gehört die FDP-Großrätin Sibyl Plüss-Zürcher. Sie findet das Projekt in der vorliegenden Form nicht überzeugend.
Es geht nicht darum, Kultur oder Kunst grundsätzlich abzulehnen, sondern im Gegenteil. Oder gerade wer Kunst ernst nimmt, muss aus unserer Sicht genau hinschauen, ob öffentliche Mittel sinnvoll, wirksam und auch verhältnismäßig eingesetzt werden. Und aus unserer Sicht ist das hier nicht der Fall. Weil es entsteht für uns den Eindruck, dass mit einem großen Bauprojekt ein kulturpolitisches Zeichen gesetzt werden soll, ohne dass eigentlich genügend klar ist, wer am Ende tatsächlich davon profitiert.
Anders bewertet das ihr Ratskollege Claude Grosjean. Der GLP-Politiker setzt sich für die Sanierung ein. Es handle sich um alles andere als ein Prestigeprojekt, sagt er mit Verweis auf die Projektgeschichte. Frühere Pläne seien genau deshalb verworfen worden, weil sie zu großspurig aufgezogen waren.
Daraus hat man gelernt, dass wenn man ein Projekt realisieren können will, dass es eben ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis haben muss. Und das jetzt vorliegende Projekt, das hat das ideale Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das zeigt sich unter anderem daran, dass die Ausstellungsfläche um lediglich 10% vergrößert wird. Das ist also vor allem ein Sanierungsprojekt mit einem Ersatzneubau und nicht eine Erweiterung des Museums.
Rückhalt findet das Projekt in beinahe allen politischen Lagern. Im Ja-Komitee sind außer der SVP VertreterInnen aller Parteien des Großen Rats. In der FDP sprach sich an der Mitgliederversammlung eine Mehrheit für den Projektierungskredit aus. Auch in der GLP ist eine Mehrheit dafür, die Partei hat aber Stimmfreigabe beschlossen. Für GLP-Großrat Claude Grosjean ist aber klar, weshalb die Berner Stimmberechtigten ein Ja in die Urne werfen sollen.
Bei diesem dringend nötigen Sanierungsprojekt bezahlt nicht nur die öffentliche Hand, also der Steuerzahler und die Steuerzahlerin, sondern auch von privater Seite werden über 50 Millionen Franken investiert. Diese 50 Millionen Franken sind aber an dieses Projekt gebunden. Wenn das Projekt abgelehnt wird, sind diese erstmal weg. Das wäre eine verpasste Chance.
Für Sibyl Plüss-Zürcher kehrt dieses Argument die Tatsachen und die Verantwortung um.
Nicht die Stimmberechtigten gefährden die privaten Gelder, wenn sie Nein sagen. Vielmehr liegt es auch in der Verantwortung der Projektträger, ein Projekt vorzulegen, das politisch, finanziell und inhaltlich überzeugt.
Die FDP-Großrätin ist zudem nicht davon überzeugt, dass ein Nein automatisch bedeutet, dass keine privaten Gelder mehr fließen.
Vielleicht kann das ja auch eine Möglichkeit sein, noch ein besseres, breiter abgestütztes Projekt dann mitzutragen, auch mit privaten Mitteln.
Für die BefürworterInnen gefährdet ein Nein aber nicht nur die privaten Gelder oder das Projekt. Für sie geht es bei der Abstimmung um mehr als die Sanierung. Claude Grosjean erklärt, weshalb.
Wenn nicht saniert werden kann, dann führt das zu einer Teilschließung des heutigen Museums, weil der Atelier 5-Bau aus den 80er Jahren nur noch eine Betriebsbewilligung bis 2030 hat und das aus statischen Gründen. Und wenn eben diese Sanierung nicht angenommen wird, dann müsste 2030 ein Großteil der Ausstellungsfläche geschlossen werden.
Auch hinter dieses Argument setzt Sibyl Plüss-Zürcher ein Fragezeichen. Sie nehme die betrieblichen Herausforderungen durchaus ernst.
Aber am Schluss dürfen demokratische Entscheide nicht mit dem Argument erzwungen werden, dass es eben nur diese Lösung gibt und dann man mit einer Teilschließung droht.
Plüss-Zürcher hält das Argument deshalb für vorgeschoben. Für vorgeschoben hält hingegen Claude Grosjean das Argument der GegnerInnen, wonach es ungerecht sei, dass sich der Kanton am Projekt beteilige, die Stadt Bern hingegen nicht.
Es stimmt zwar, dass die Stadt Bern an den Neubau nichts bezahlt, aber an das Gesamtprojekt beteiligt sich die Stadt Bern mit der unentgeltlichen Zurfügungstellung eines Gebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft, das künftig Teil des Museums sein wird, der Museumsverwaltung, und mit der ganzen Umgestaltung der Hodlerstraße. Das war ja eine Bedingung von Hauptgeldgeber Wies.
Bis die Hodlerstraße mit den drei Gebäuden für das Kunstmuseum in einem neuen Antlitz erscheint, dauert es noch eine Weile. Ob das Projekt die erste Hürde überwindet, hängt am Sonntag von der Stimmbevölkerung ab.
Rabe Info. BKA on Air.
Es ist Donnerstag und wir gehen mit BKA on Air. Die Berner Kulturagenda im Rabe Info. Das Kulturmagazin ist einmal in der Woche immer donnerstags im Rabe Info zu Gast. Die RedakteurInnen der BKA erzählen uns von Gesprächen hinter den Kulissen. Heute ist BKA-Redaktorin Melina Tenisch zu Besuch. Schön bist du da, Melina. Was bringst du uns heute mit?
Hallo, ich durfte mich mit einer sehr interessanten kunstschaffenden Person beschäftigen. Alice Rose May ist aus einem französischsprachigen katholischen Dorf im Wallis. Rose May macht vor allem Videos, Fotografien, Objekte, forscht und kuratiert. In Rose Mays Schaffen beschäftigt sich die kunstschaffende Person unter anderem mit Queerness im Alpenraum und auch der Bedeutung von Familie und Tradition.
In einem katholischen Dorf im Wallis sind queere Perspektiven vermutlich nicht so stark vorhanden, würde ich jetzt behaupten, oder sie sind stark unterrepräsentiert.
Ja, genau. Genau das ist auch ein sehr wichtiges Thema in Rosemays Arbeit. Rosemay beschäftigt sich unter anderem mit genau dem, also vergessenen, überschatteten oder auch nicht dokumentierten Perspektiven von marginalisierten Menschen. Rosemay ist selbst queer und wie gesagt im katholischen Wallis aufgewachsen. Es fehlten Perspektiven bzw. auch Vorbilder.
Und Melina, die HörerInnen, die können das jetzt nicht wissen, aber du selbst bist ja auch aus dem Wallis. Wie nimmst du das aus deiner eigenen Erfahrung wahr?
Also so aus meiner eigenen Erfahrung sowie auch Erfahrungen von queeren Menschen, die ich kenne, weiß ich, dass das Wallis halt oftmals genau wegen dem verlassen wird. Es fehlen wie Perspektiven, es fehlen Orte für sich zusammenzufinden. Man fühlt sich unterrepräsentiert oder halt im schlimmsten Fall diskriminiert und verlässt das Wallis genau aus diesem Grund. Rose May hat das Wallis ebenfalls verlassen und wohnt jetzt in Bern. Und ich habe Rose May darüber befragt, wie es ist, queer im Wallis aufzuwachsen und auch wie es ist, diesen Ort zu verlassen oder zurückzukehren.
Ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen und geprägt auf jeden Fall von der Heteronormativität des Spektrums Princess Diana bis Britney Spears. Und diese Prägung wurde auf jeden Fall durch das Leben in diesem katholischen Dorf verstärkt. Ich habe auch eben erst später gecheckt, was ich bin und was ich spüre und fühle. Und ich glaube, das ist wirklich das, was fehlt. Die Möglichkeit dieser Lebensrealität und die Wörter dafür.
Ich habe das Wallis mit 14 verlassen. Von dem her hat dieses Weggehen nicht unbedingt mit meiner Queerness zu tun. Aber ich denke trotzdem, dass es sehr wichtig war, dass ich weggegangen bin und dass diese Bewegung stattgefunden hat.
Alice Rose May stützt sich also stark auf die persönliche Geschichte und die Erfahrungen. Kann man das Kunst zurzeit irgendwo betrachten?
Zurzeit stellt Rose May im Kunsthaus Langenthal aus, im Rahmen des Eschlimann-Korti-Stipendiums. Das Stipendium ist ein ziemlich großes Ding für junge Kunstschaffende im Raum Bern, also mit Bezug zu Bern, entweder aufgewachsen oder zurzeit lebend in Bern. In diesem Stipendium werden jährlich ein Hauptstipendium vergeben, sowie drei Förderstipendien. Und Rose May hat dieses Jahr für das Werk Testimony of a Forget-Me-Not ein Förderstipendium erhalten.
Worum geht es denn in dieser Werkserie genau?
Testimony of a Forget-Me-Not beschäftigt sich damit, wie die Medizin und auch die Gesellschaft queer Menschen oftmals behandelt haben. Queer Identitäten wurden früher oft als krank angesehen, ausgegrenzt oder sogar kriminalisiert. Beispiele dafür sind zum Beispiel die AIDS-Krise und auch die Tatsache, dass Homosexualität oft als psychische Krankheit galt in vielen Ländern.
Und wie können wir uns das Werk genau vorstellen?
Die Werkserie ist so eine Art Bricolage. Es ist wie eine Ansammlung von Objekten, die Rose May gesammelt hat und in Holzrahmen wie zusammengesetzt hat. Und diese Objekte sind ganz alltägliche Gegenstände aus der Medizin. Das sind zum Beispiel Briefe von Krankenkassen oder Pflaster oder Medikamente. Und in der Arbeit erzählen diese Objekte von Erfahrungen mit Krankheiten und Verletzlichkeit und auch dem Gefühl, dass viele Krankheiten eben auch unsichtbar sein können für andere Menschen, gerade zum Beispiel bei chronischen Krankheiten. Gleichzeitig geht es eben nicht nur um Rosemays persönliche Erfahrungen damit, sondern eben auch um Erfahrungen von queeren Menschen allgemein.
Rosemay hat also viele Gegenstände, Objekte gesammelt. Und wie ging diese kunstschaffende Person vor bei der Zusammensetzung und beim Sammeln dieser Gegenstände?
Ja, genau das habe ich mich auch gefragt und habe Rosemay darüber befragt.
Ich habe unterschiedliches Archivmaterial gesammelt. Die erste Ebene ist meine eigene persönliche Archiv. Das sind Briefe, die ich bekommen habe, Kleidungsstücke, Gegenstände von mir, Rechnungen der Krankenkasse, das sind Ärztinnen, Berichte. Die zweite Ebene ist eine Archiv der Community. Das sind Texte queerer AutorInnen, die sich mit Krankheiten und Erkrankungen auseinandersetzen, zum Beispiel Susan Sonntag, Sarah Ahmed, Audre Lorde oder auch noch Barbara Hammer. Und die dritte Ebene ist eine erfundene Archiv und sie wird zum Storytelling des Werks.
Bei der Werkserie Testimony of a Forget-Me-Not stützt sich Rosemay auf Saidiya Hartmanns Methode der Critical Fabulation. Auf Deutsch bedeutet das kritisches Fabulieren.
Kritisches Fabulieren, was ist das genau?
Ja, das klingt ziemlich kompliziert, ich weiß, das habe ich mir auch gedacht. Ganz einfach gesagt ist es eine Forschungshaltung, worin in Vergessenheit geratene, überschattete oder gelöschte Geschichten von marginalisierten Menschen sichtbar gemacht werden. Genau, und ich habe Rosemay zu dieser Forschungshaltung befragt.
Archiv und Geschichtsschreibung sind durch einen bestimmten Blick entstanden und es entstehen auch dadurch Lücken, es werden gewisse Leute, Identitäten, Geschichten ausgelassen von dieser Archiv, von Archiven. Und die Critical Fabulation von Saidiya Hartmann ist eine Strategie, um diese Lücken zu ergänzen, um die Geschichte zu korrigieren, um andere Perspektive auch einzubringen und diese Stimmen dann auch schlussendlich sichtbar zu machen.
Okay, Rosemay hat also auch mit Fragen von Geschichte, vom Sammeln und mit Archiv gearbeitet. Das würde mich sehr interessieren zu sehen. Jetzt ist es aber so, dass am Wochenende der feministische Streiktag ist. Am Sonntag bin ich besetzt und am Samstag ist so schönes Wetter, da habe ich eigentlich gar nicht so Lust, ins Museum zu gehen.
Ja, das verstehe ich natürlich. Was auch eine Möglichkeit wäre, ist am Samstag eine schöne Wanderung zu machen in den Berner Alpen und dann am Abend einen Abstecher ins Hotel Regina Möhren zu machen. Dort ist Alice Rosemay an einem Screening von aktuellen Videoarbeiten anzutreffen. Rosemay diskutiert an diesem Abend zusammen mit der Berner Schriftstellerin Regina Dürig über der Arbeiten.
Danke vielmals, Melina. Das Screening mit Alice Rosemay ist diesen Samstag im Hotel Regina Mürren um 8 Uhr zu sehen. Die Ausstellung mit dem Werk Testimony of a Forget-Me-Not ist im Kunsthaus Langenthal präsentiert und die Ausstellung läuft noch bis am 28. Juni.
Rabe Info.
Ein ungezähmter Geist hat gestern das Irdische verlassen. George Ziegler ist im Alter von 92 Jahren verstorben an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung. Ein Nachruf von Sarah Heinzmann.
Wenige Personen haben mit so wenig Scheu die Schweizer Banken und Unternehmen an den Pranger gestellt wie George Ziegler. Vom Revolutionär im Marsanzug schreibt jetzt heute die NZZ, vom glücklichen Revolutionär der Tagesanzeiger. Die Frankfurter Allgemeine schreibt von einem streitbaren Humanist. Das mag alles wahr sein, doch was dabei vielleicht untergeht, Jean Ziegler war nicht nur Aktivist, sondern auch Akademiker. Über 4 Jahrzehnte lang hielt er eine Professur für Soziologie an der Universität Genf inne und war ständiger Gastprofessor an der Sorbonne in Paris. Er schrieb zahlreiche Bücher, die den globalen Kapitalismus kritisieren, die die Verantwortlichen für den Hunger benennen und die die Rolle der Schweiz während der Shoah kritisieren. Ziegler war einer der international bekanntesten Intellektuellen der Schweiz. Im Jahr 2000 wurde Ziegler dann UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Sein Tonfall auch in dieser Rolle immer pointiert und selten diplomatisch. Hier ein Zitat von John Ziegler aus dem Jahr 2004, aufgenommen am Rande einer Veranstaltung in München von der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung.
Es gibt eine einheitliche Weltdiktatur des Finanzkapitals, das drückt sich aus in den Börsen. Da werden die Preise gemacht für das Kapital, für jedes Nahrungsmittel. Alle 7 Minuten verhungert ein Kind unter 10 Jahren auf dieser Welt. Und das auf einem Planeten, das ist die FAO-Statistik, der von Reichtum überquillt. Wenn der World Food Report sagt, dass 12 Milliarden Menschen, also das Doppelte der Weltbevölkerung, beim heutigen Entwicklungsstand der Weltlandwirtschaft ohne Probleme ernährt werden könnte, also ohne Problem heißt 2700 Kalorien erwachsenes Individuum pro Tag, dann heißt das, dass wer Hungers stirbt heute, der stirbt nicht an irgendeiner Fatalität oder irgendeinem Naturgesetz oder einer unabänderlichen Fügung, sondern der wird ermordet. Es geht um strukturelle Gewalt. Wer immer auch in diesem System Präsident von Siemens oder von Nestlé ist, der funktioniert nach der Profitmaximalisierung, nach der Wehrmarktaktion und nicht nach den Kriterien der Bedürfnisbefriedigung der ärmsten Menschen. Und deshalb muss diese Weltordnung radikal umgestoßen werden.
Aufgewachsen ist Ziegler in bürgerlichen Verhältnissen in Thun. In Bern studierte er dann Recht. Danach brach er auf nach Paris. Da lernte er linke Intellektuelle kennen und wurde selbst zum Revolutionär. So war es dann auch Simone de Beauvoir höchstpersönlich, die ihn dazu anregte, seinen Namen Hans abzulegen und sich fortan Jean zu nennen. Ziegler war dann auch jahrzehntelang für die SP im Nationalrat. Er kämpfte als Mitglied der Außenpolitischen Kommission für internationale Gerechtigkeit, für gerechtere Arbeitsbedingungen in der Schweiz und gegen Korruption und nicht selten auch gegen die bürgerlichen Tendenzen der eigenen Partei. Gestern nun verstarb Jean Ziegler im Alter von 92 Jahren. Während Jahrzehnten prägte er den politischen Diskurs der Schweiz, politisierte Generationen an jungen AktivistInnen und kämpfte unermüdlich bis zum Tod. Möge die Erde ihm leicht sein.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Donnerstag, den 11. Juni. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast zum Nachhören und zu dieser Sendung beigetragen haben Noah Bio und Sarah Heinzmann. Das nächste Info gibt's morgen um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.